letzte Woche war ja einiges los hier in Zürich. Zürich war sozusagen das Zentrum der Welt geworden. Alle Augen richteten sich nach Zürich, in das Gebäude der FIFA. Denn dort wurde eine offenbar unglaublich wichtige Entscheidung getroffen, nämlich wo die nächsten Fußballweltmeisterschaften stattfinden sollen. Viele berühmte Leute aus der ganzen Welt sind angereist, Bill Clinton, Prinz William, der Schauspieler Morgan Freeman und natürlich viele Politiker, sogar dann ja noch der Putin ist auch noch schnell ins Flugzeug gestiegen und nach Zürich geflogen, um sich zu bedanken. Und bei der englischen Delegation war einer der besten Fußballer dabei, David Beckham. Und an einem Tag besuchte er eine Schule in Zürich. Und die Aufregung war groß, als Beckham in der Turnhalle mit den Schülern Fußball spielte. Man muss sich das einmal vorstellen, hier in Zürich, dieser große Beckham. Und Beckham sorgte nicht nur auf dem Spielfeld für Furore, sondern auch für Gekreische bei den zuschauenden Schülerinnen in dieser Turnhalle. Man hat ja die Reportage gesehen. Was für ein Ereignis! Dieser Mann, den man nur vom Fernsehen kennt, vom Spielen oder von den Illustrierten, nie wirklich den Mann in Fleisch und Blut vor sich hatte, plötzlich steht er in der Turnhalle einer ganz normalen Schulklasse. Was für ein Ereignis! Aber bitte, das ist doch nur ein Fußballer. Nichts gegen seine Fähigkeiten, aber schlussendlich rennt er am Ball nach. Gell, René? Und versucht ihn ins Tor zu bringen. Das macht er sehr gut. Aber sonst ist sein Beitrag an die Welt nicht viel größer als der Beitrag von jedem von uns hier. Wie groß müsste die Aufregung sein, wenn Gott selbst als Mensch Fleisch und Blut in unserer Mitte erscheint. Wie unglaublich laut müsste das Gekreische sein. Und genau das ist vor über 2000 Jahren geschehen. Gott ist Mensch geworden. Man muss sich vorstellen, das müsste einen riesen Aufruhr gegeben haben. Wer das Baby Jesus in der Hand hielt, hielt Gott in der Hand. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn Maria Jesus in die Arme nahm, nahm sie Gott in die Arme, und zwar der Gott, der die Welt erschaffen hat. Und wenn die Hirten in den Stall kamen, dann haben sie Gott gesehen, in diesem kleinen Kind, das war Gott. Da habe ich ja letzten Sonntag drüber gesprochen, aber ich wollte es einfach nochmal wiederholen, weil das ist etwas Unglaubliches, es muss ja einen riesen Aufruhr geben. Bis heute müsste die Begeisterung über das, was da geschah, nicht abbrechen. Aber wir wissen, dass die Begeisterung leider nicht so groß war. Nun, heute werde ich noch darüber sprechen, warum und wie wir Kraft zum Leben bekommen. Das hat nämlich sehr, sehr viel damit zu tun, dass Gott Mensch geworden ist. Nochmals lenkt Johannes den Blick auf den Täufer. Offensichtlich war es wichtig zu klären, wer Johannes der Täufer eigentlich war. Die Menschen sollen nicht jemandem nachfolgen, der ihnen keine Kraft geben kann, der in ihrem Leben nicht wirklich etwas Positives bewirken kann. Denn das konnte Johannes nicht, der Täufer. Muss ich nicht unterscheiden, als er das Johannesevangelium geschrieben hat, so nebenbei, das ist ein anderer, das ist nicht Johannes der Täufer. Dass ihr nicht verwirrt werdet, wenn wir im Johannesevangelium sind. Und weil das die Verwechslungsgefahr, mit der wir uns ja auch schon beschäftigt haben, sehr groß war, deshalb behandelt Johannes diesen Punkt zum zweiten Mal und dieses Mal sogar noch etwas ausführlicher. Betrachten wir doch kurz die Besonderheiten im Leben des Täufers. Seine Geburt wurde seinem Vater Zacharias bei einem Dienst im Tempel verkündigt durch einen Engel. Und als Zacharias den Tempel verließ, konnte er nicht mehr sprechen. Das könnt ihr nachlesen. Und dann seht ihr auch, warum er nicht mehr sprechen konnte. Das überlasse ich jetzt euch, weil wenn ich euch alles sage, dann lest ihr nicht mehr. Und die es wissen, können das auch wieder mal nachlesen. Er konnte erst dann widersprechen, als Johannes bereits geboren war und er seinen Namen geschrieben hat, und dann konnte er aussprechen, Johannes muss er heißen, das hat ihm der Engel gesagt. Und jeder wusste damals, dass die Frau, oder die meisten, vor allem die führenden Leute, dass die Frau des Zacharias Elisabeth keine Kinder bekommen konnte, die hatten noch keine Kinder bis dahin, und dass sie zudem schon ziemlich alt war. Also die Geburt des Johannes war, wenn man das genau betrachtet, wirklich außergewöhnlich, und die Menschen damals, gerade in Jerusalem, wussten das. Sie wussten, dass die Frau des Zacharias ein Kind bekam und man das gar nicht mehr erwartet. Der war bekannt. Und bestimmt haben einige Menschen damals das Leben des Johannes verfolgt und deshalb sich gefragt, was ist da mit dem eigentlich los? Schon bei der Geburt war da etwas Besonderes. Und Johannes lebte dann, wie Lukas berichtet, in der Wüste. Johannes wuchs heran und wurde stark im Geist. Er lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er öffentlich in Israel auftrat. Gott zeigte ihm dann, wann der Zeitpunkt gekommen war, dass er seinen Auftrag auszuführen hatte. Und das tat er auch. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Im Volk war eine große Unsicherheit. Wer ist jetzt dieser Johannes? Wir haben gehört, Elisabeth hat ihn zur Welt gebracht, der eigentlich gar keine Kinder bekommen konnte. Und der Zacharias, der war im Tempel und dann ist er verstummt und konnte erst widersprechen, als er geboren war. Ist das der Messias? Das Volk war voller Erwartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei, berichtet Lukas. Da verstehen wir, weshalb Johannes so ausführlich behandelt wird. Johannes der Täufer von Johannes, dem Evangeliumschreiber. War Johannes der Retter Israels? War er der Gesalbte Gottes, auf den ganz Israel sehnsüchtig wartete? Nun, die Bewegung um den Täufer Johannes wuchs und die führenden Juden in Jerusalem hörten von seinem Erfolg. Und diese führenden Männer, die geistliche Führerschaft Israels, die in Jerusalem sich traf, fühlte sich verantwortlich dafür, dass das Volk Israel nichts, dass im Volk Israel nichts geschah, das sich ihrer Kontrolle entzog. Sie waren ja die, die dafür sorgen mussten, dass alles richtig abläuft. Sie waren die, die sagten, was Gott gefällt und was ihm nicht gefällt. Und so schickten sie eine Delegation zu Johannes an den Jordan. Auch die Pharisäer schickten ihre Leute, also diese Experten, gesandt von der höchsten Stelle, wollten herausfinden, wer dieser Mann ist. Sie ließen ihn fragen, wer er selbst eigentlich sei. Eigentlich wollten sie ihn fragen, mit welcher Autorität er die Menschen zur Umkehr ruft und sie tauft. Und Johannes will nun gleich zu Beginn alle falschen Vermutungen sofort ausräumen und ohne Umschweife sagt er, ich bin nicht der Messias. Da täuscht ihr euch. Ich bin ihn nicht. Er ist nicht der Erlöser, auf den die Juden warten. Doch mit dieser Antwort gaben sie sich nicht zufrieden. Wer bist du dann? Bohren sie weiter. Bist du Elia? Die Schriftgelehrten waren nämlich der Überzeugung, bevor der Messias kommt, Elia in Erscheinung treten würde. Die Jünger fragten übrigens Jesus sogar einmal, ob das richtig ist, ob das, was die Schriftgelehrten da behaupten, ob das stimmt, ob wirklich zuerst noch Elia erscheinen soll. Und Jesus sagte ihnen, das würden die schon richtig sehen. Schon im Malachi, im Propheten heißt es ja, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich der Herr Gericht halte. Also zuerst wird Elia noch erscheinen, bevor dann der Messias kommt. Also bist du Elia? Jesus würde das bejahen. Nicht, dass Johannes die Wiederverkörperung Elias war, sondern er führte die Aufgabe im Geist Elias aus. Aber Johannes der Täufer wollte sich nicht mit diesem großen Namen in Verbindung bringen. Nein, in seinen Augen war er einfach Johannes, dessen Vater Zacharias hieß und seine Mutter Elisabeth, der von Gott einen Auftrag bekommen hat. So hat er sich verstanden. Und deshalb sagt er, nein, der bin ich nicht. Jedenfalls nicht der, den ihr euch unter diesem Namen vorstellt. Und ich garantiere euch, hätte Johannes gesagt, ja, ich bin ihn, dann wären sie auf ihn losgegangen wie wilde Tiere. Nein, der bin ich nicht, was ihr euch unter Elia vorstellt, der bin ich gar nicht. Aber sie geben keine Ruhe und fragen weiter, bist du denn der Prophet, der kommen soll? Und sie meinen nicht irgendein Prophet, sondern sie meinen der Prophet. Der einzige Prophet. Das, was ich eigentlich der Meinung bin, was jeder von uns, eine Bibelstelle, jeder von uns wissen muss, auf die sie sich bezogen hat, das ist das, was Mose sagt im 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 15. Einen Propheten wie mich wird der Herr aus euren Brüdern, aus eurer Mitte berufen. Auf den sollt ihr hören. Und ich habe euch einige Bibelstellen zum Nachschlagen aufgeschrieben, wo ihr seht, dass das ein stehender Begriff war. Bist du der Prophet? Bist du der, der kommen soll? Bist du der, von dem Mose gesprochen hat, auf den wir dann hören sollen? Also das ist eigentlich auch im Grunde genommen die Frage nach dem Messias. Bist du der? Nochmals, nein. Nein, denn der Prophet ist gleichzeitig auch der Messias. Sie wollen von Johannes nun einfach irgendeinen Namen, irgendetwas, das in ihr Denkschema hineinpasst. Irgendetwas müssen sie haben. Sie geben keine Ruhe. Und ungeduldig insistieren sie und sagen, wer bist du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du bist? Man merkt, sie werden ungeduldig. Sie wollen eine Antwort. Sie wollen das klassifizieren können. Sie wollen sagen können, er sagt, er ist der Elia, oder er sagt, er ist der Prophet, oder er sagt, weiß ich was. Dass sie etwas machen können. Und Johannes sagt ihnen nicht direkt, wer er ist, sondern er sagt nur, welchen Auftrag er ausübt. Dass eine Aufgabe bereits von einem Propheten vorhergesagt wurde, antwortet er, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Er sagt, was er tut. Er identifiziert sich nicht mit irgendwie einem großen Prophet oder sagt, ich bin der Prophet, sondern er sagt, was ich tue. Ich bin nur das, was Jesaja gesagt hat, ich rufe in der Wüste, ebnet den Weg für den Herrn. Und das wäre der Moment gewesen, bei dem sie nachdenklich werden könnten, diese Frager. Sie hätten fragen können, wenn sie wirklich eine Antwort gesucht haben, für welchen Herrn er diesen Weg ebnet. Das wäre doch eine normale Frage gewesen nach dieser Antwort. Ja, wo ist denn der Herr? Wo kommt denn der Herr, für den du den Weg ebnest, wenn sie etwas hätten wissen wollen? Oder sie hätten fragen können, wann kommt er dann? Weißt du etwas Genaueres? Doch statt darüber nachzudenken, was ihnen nun Johannes gesagt hatte, greifen sie Johannes an. Die Gesandten der Pharisäer nehmen ihn ins Verhör. Sie sagen, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Aha. Man merkt, sie wollen ihn wieder in die Enge treiben. Warum taufst du? Was erlaubst du dir überhaupt? Ist doch die Frage, die dahinter steckt. Du hast gar keine Autorität für das, was du tust. Johannes antwortet, ich taufe mit Wasser, nichts anderem. Ich taufe nur mit Wasser. Was ich tue, ist nur eine Zeichenhandlung. Und wie oft hat er das schon gesagt in der Wüste beim Taufen? Und das mussten die ganz bestimmt auch. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen, der nach mir kommt. Warum fragen Sie nicht, was er genau meint? Warum fragen Sie nicht nach seiner Botschaft? Warum gehen Sie auf seine Person los? Weil Sie gar keine Antwort wollen. Die Taufe mit Wasser ist nur eine Zeichenhandlung, die, wenn Jesus kommen, nicht kommen würde, bedeutungslos wäre. Und Johannes versucht, diesen Botschaftern aus Jerusalem, diesen hohen Gesandten, nochmals zu erklären, um was es hier eigentlich geht. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Statt mich zu verhören, würdet ihr besser nach diesem Mann fragen, sagt er doch ihnen. In eurer Mitte ist er ist bereits in Israel unterwegs. Was ist denn los mit euch? Fragt doch nach diesem Mann. Und er hat eine dermaßen hohe Würde, keiner von uns, nicht einmal ich, sind würdig, ihm nur die Schuhe zu binden. Sie wollten nicht verstehen, wer Johannes ist. Und sie wollten schon gar nichts wissen, auf wen Johannes hingewiesen hat. Wie heißt es doch einige Verse zuvor? Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Was für eine Tragik, und ich sage euch, das ist die Tragik von Weihnachten bis heute. Was wollen wir? Ein schönes Fest, schöne Gefühle. Wer will denn heute etwas von Jesus wissen? Wer er wirklich ist? Das Verhalten dieser Leute brachte Jesus einmal folgendermaßen auf den Punkt. So ist es doch. Johannes der Täufer ist gekommen, hat gefastet und keinen Wein getrunken. Und schon habt ihr gesagt, er ist von einem bösen Geist besessen. Aha. Hat etwas anders gemacht, als sie erwartet haben. Und schon sagt man, er ist von einem bösen Geist besessen. Der Menschensohn, also Jesus, ist gekommen, isst, trinkt wie jedermann. Und da sagt ihr, was für ein Schlemmer und Säufer. Dieser Freund der Zolleinnehmer und Sünder. Jesus haben sie als Schlemmer und Säufer bezeichnet. Also der keinen Wein getrunken hat, dem sagen sie, hat einen bösen Geist. Und dem anderen sagen sie, er ist ein Schlemmer und Säufer. Sie wollen nichts von Gottes Handeln wissen. Sie verweigern sich partout dem Wirken Gottes. Ist das nicht die Tragik und die Dramatik in unserer Zeit auch heute? Dass wir von Jesus erzählen und berichten und viele Menschen sich partout einfach weigern, überhaupt nur hinzusehen. Überhaupt sich nur Gedanken zu machen, was sie hören. Sondern sie kämpfen. Sie kämpfen genau auf den Mann. Wie kommst du dazu, so etwas zu sagen? Und überlegt gar nicht, was man gesagt hat. Und was Johannes tat, waren wirklich Zeichenhandlungen. Und einen Tag nach dieser für Johannes bestimmt frustrierenden Begegnung mit dieser Delegation aus Jerusalem erlebte er wohl den bedeutendsten Tag seines Lebens. Denn an diesem Tag kam Jesus zu ihm. Gott besuchte Johannes den Täufer. Und als er Jesus erkannte, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Nicht das Wasser. Obwohl es eine Taufe der Buße war bei Johannes, aber nicht das Wasser, mit dem er taufte, nahm die Sünden weg. Das wusste Johannes ganz genau. Dieser Mensch, der nun vor uns steht, schaut auf ihn. Dieser Mensch, der nimmt die Sünden wirklich weg. Jesus ist der, der die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Jeder Mensch kann von der Sünde frei werden, nicht nur die Juden. Und vermutlich hatte sich Johannes an die Worte des Jesaja über das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, hatte er vor Augen, als er das aussprach. Und da heißt es, wegen unserer Schuld wurde er gequält, wegen unserem Ungehorsam geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das hat Johannes, ich würde fast wetten, klar, ich weiß, in den Kommentaren sagt man, es könnte sich auf das beziehen. Ich würde fast wetten, er hat das im Kopf gehabt. Weil er hat ja auch aus Jesaja zitiert, als er sagte, dass er der Rufer in der Wüste ist. Das hat er bestimmt gekannt, diese Stelle. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Das war keine Zeichenhandlung. Das war der Ernstfall. Das hat er wirklich getan für uns. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Gott hat die ganze Schuld der Menschen auf seinen Sohn geworfen. Alle Schuld lag auf Jesus, auf diesem Opferlamm. Es war ein schwieriger Weg für Jesus. Man kommt immer in die Versuchung zu denken, ja, Jesus war ja Gott und so am Kreuz zu sterben, das ist ja für Gott ja nicht so eine Sache. Aber er sagte einmal seinen Jüngern, von mir steht eine Taufe, mit der ich noch getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Das war kein Spaziergang für Jesus. Und hier spricht er vom Kreuz. Von der Taufe, von der Blutstaufe, wo er am Kreuz für unsere Schuld stirbt. Dort, wo uns alles vergeben wird. Das war keine Zeichenhandlung, sondern das war ein Sterben für dich und mich. Wäre es eine Zeichenhandlung, hätte es keine Bedeutung für uns. Es hat nur Bedeutung, weil er für dich und mich gestorben ist. Deshalb gibt es Vergebung. Wäre es eine Zeichenhandlung, gäbe es keine Vergebung. Auf Zeichen gibt es keine Vergebung. Buße muss bezahlt werden oder nicht. Und Jesus hat hier bezahlt. Es gäbe keine Kraft zum Leben. Keine Veränderung. Kein Heilwerden. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Diese Tatsache gibt eine neue Dimension ins Leben. Wenn wir unserem Leben Jesus Raum geben, dann beginnt etwas ganz Neues. Wir haben dann nicht einfach an Erkenntnis zugenommen. Wir sind dann nicht einfach ein bisschen frömmer geworden oder ein bisschen religiöser, sondern wir sind tatsächlich befreit worden. Tatsächlich. Die Macht der zerstörenden Sünde ist gebrochen in unserem Leben. Jesus, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Oder wie es Paulus noch anders sagt, die Sünde wird ihre Macht nicht mehr über euch ausüben, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Es ist etwas ganz Neues geworden. Und Johannes wusste, dass mit Jesus eine völlig neue Zeit für die Menschheit weltweit beginnt. Es ist die Zeit der Gnade, in dieser jeder Mensch, der sich zu Jesus hinwendet, von Gott Vergebung bekommt und neu wird. Und damit macht Johannes, damit mit Johannes sich sicher sein konnte, dass ob jetzt wirklich Jesus der Messias ist, hat ihm Gott ja noch ein Zeichen gegeben. Er hat nämlich ihm gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und das hatte Johannes gesehen mit eigenen Augen. Und jetzt kann er mit voller Überzeugung sagen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Das wussten die alle, was dann gemeint ist. Dieser Mann ist Gottes Sohn, heißt, dieser Mann ist Gott. Der da steht, das ist Gott, wo vor euch steht. Er ist das Wort, das vor der Schöpfung existierte, das Wort, das die Welt geschaffen hat. Gott steht als Mensch von Fleisch und Blut vor uns. Und Johannes war einfach der Wegweiser zum Messias. Seine Taufe konnte keine Sünden vergeben. Sie konnte nur auf die Vergebung vorbereiten. Es war nur Wasser. Die Vergebung wird erst wirksam durch den Tod von Jesus, der für mich, für meine Schuld am Kreuz starb. Und hier, nur hier, liegt die Kraft zum Leben. Paulus sagte einmal, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Der Inbegriff von Gottes Kraft schlechthin. Wenn wir von Kraft sprechen in unserem Leben, dann ist das die einzige Quelle, die uns Kraft gibt, ist das, was Jesus für uns getan hat. Die Kraft Gottes hat in unserem Leben ganz konkrete Auswirkungen. Wir werden, wie Johannes bezeugt, mit dem Heiligen Geist getauft, was so viel heißt, dass Gott selbst in unser Leben kommt. Und die mich kennen, wissen, dass ich diese Stelle einfach unglaublich liebe. Weil ihr nun als seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Das ist nicht eine Zeichenhandlung. Das ist wirklich passiert, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du umgekehrt bist und Buße getan hast, dann lebt Gott in dir durch den Heiligen Geist. Das ist ganz klare biblische Lehre. Und wer das ablehnt, kennt die Bibel nicht, hat keine Ahnung oder ist nicht bereit, das zu glauben, was da drin steht. Es ist eine Tatsache. Deshalb ist es ja auch so, dass Christen denken und handeln und andere finden, das ist ja komisch, dass man so lebt. Und wir finden das super. Ja, warum? Weil Gott uns verändert hat. Andere denken, oh, der muss beten, der muss in der Bibel lesen, der muss weiß ich was machen. Wir denken, komisch. Was haben die für komische Ideen? Das müssen wir ja gar nicht. Das wollen wir. Es ist uns wichtig. Es gehört zu unserem Leben. Das ist die wirkliche Kraft in unserem Leben. Gott ist mit uns, ja in uns. Das ist so radikal, dass wir für diesen Vorgang ein starkes Bild in der Bibel finden, nämlich das Bild der Geburt. Und uns ist das schon mal begegnet in diesem Abschnitt. Sie sind aus Gott geboren worden. Johannes vergleicht das mit einer neuen Geburt. Dieser Moment, wo ein Mensch die Kraft, das Leben eines Menschen, die Kraft Gottes kommt. Bist du von Gott geboren? Kannst du das? Hast du eine Geschichte mit Gott? Wo du sagen kannst, jawohl, da bin ich von Gott geboren worden. Oder ich kenne ja mein Geburtsdatum auch. Also nicht, dass ihr jetzt für die Geburt, für die Wiedergeburt ein Datum haben müsst, aber das Bild ist schon stark, oder? Wenn ich nicht geboren wäre, wäre ich ja gar nicht hier. Das ist ja logisch. Also es gibt den Moment der Geburt und meine Mutter wird sich vermutlich daran noch erinnern. Und meine Frau wird sich an die Geburt meiner Kinder erinnern und ich übrigens auch. Das vergisst man nicht so schnell. Von Gott geboren, bist du von Gott geboren? Unsere Aufgabe als Christen können wir mit dem Auftrag des Johannes vergleichen. Wir sind Wegbereiter zu Jesus. Wir weisen Menschen auf Jesus hin. Die Kraft fürs Leben bekommen die Menschen von Jesus, nicht von uns. Ein Vorbild für uns kann auch die Samariterin sein, die mit Jesus am Brunnen gesprochen hatte und erkannte, dass Jesus der Messias ist, obwohl sie nicht einmal Jüdin war. Und sie erzählte ihren Freunden und Bekannten von der Begegnung mit Jesus und sie schleppte diese Leute mit zu diesem Brunnen, wo Jesus war. Sie wollte, dass Jesus diesen Leuten etwas erzählt. Und als diese Menschen Jesus zuhörten, sie baten ihn dann noch zu bleiben, sagten die Samariter plötzlich zu dieser Frau: Wir glauben jetzt nicht mehr, nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Dazu muss es kommen. Dass Menschen sagen, du hast mich zwar auf Jesus aufmerksam gemacht, du hast mir mal eine Bibel geschenkt, du hast mich mal eingeladen zu dieser Veranstaltung, du hast mal mit mir gesprochen und hast mir über Jesus erzählt, aber jetzt habe ich selber begriffen und jetzt ist Jesus mir selber begegnet. Und jetzt glaube ich, weil ich Jesus kenne. Wir können nur Zeichenhandlungen machen. Wir können nur hinweisen, Krafthandlungen kommen von Gott. Die Veränderung des Menschen geschieht immer durch Gott, nie durch uns. Wir müssen uns nur darauf konzentrieren, Zeichenhandlungen zu machen. Wir haben nur Wasser. Nur Wasser. Kraft hat Jesus. Und Kraft verleiht Jesus. Die Kraft zum Leben kommt von Jesus. Es gibt keine andere Quelle. An Weihnachten sollten wir es wie Johannes in seinem Evangelium machen. Er beginnt, am Anfang war das Wort, er erzählt, wie das Wort Fleisch wurde, aber er geht weiter und weist uns aufs Kreuz, das Opferlamm Gottes. Seht das Opferlamm Gottes. Und wir sollten nicht vor der Krippe stehen bleiben und einfach so schmalzig in die Krippe hineinsehen. Einfach ein schnuckeliges, herziges Kindlein da drin, vielleicht noch mit blonden Haaren oder wie auch immer. Sondern wir müssen wissen, in dieser Krippe liegt Gott. Und der, der in der Krippe lag, der ist für uns am Kreuz gestorben. Man kann nicht in die Krippe schauen, ohne das Kreuz zu sehen. In der Krippe liegt eigentlich das Kreuz. Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und hier ist Gott, der euch die Kraft zum Leben gibt, den wir alle empfangen, aus der Fülle seines Reichtums, Gnade und immer wieder neue Gnade. Werden wir nicht müde, Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Jesus das Zentrum ist, dass bei Jesus Kraft fürs Leben vorhanden ist und nur bei Jesus. Mit einem Wort des Paulus möchte ich diese Predigtreihe abschließen. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Für dich, für deine Angehörigen, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für jeden. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist. Du hast die Herrlichkeit beim Vater verlassen und bist zu uns gekommen. Gott, der Mensch wird, wir können das kaum fassen. Du bist nicht nur Mensch geworden, sondern du hast dich sogar hinrichten lassen für uns, aus Liebe zu uns. Und das ist eine Kraft in unserem Leben, weil du uns neu gemacht hast. Nicht unsere Leistung hat etwas verändert. Nicht, dass wir gut sind oder wo wir geboren sind, sondern du bist die Quelle des Lebens. Du bist die Quelle der Kraft. Ich danke dir dafür. Schenke, dass dieser Weihnachtszeit wir und vor allem auch nicht so viele Menschen sich blenden lassen, einfach von den Lichtern und von der Atmosphäre, sondern dass sie dich sehen, dass sie wirklich nach dir fragen und dich suchen. Und benutze du uns als Zeichendeuter, als Wegweiser, Menschen auf diese großartige Botschaft hinzuweisen. Wir beten dich an. Amen.